Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Die U21 Fußballnationalmannschaft tut es eigentlich der A-Herrenmannschaft ganz gleich und kann auch bei der Europameisterschaft nicht sonderlich überzeugen. Währenddessen begeistern die Special Olympics in Berlin und unter anderem beginnt in dieser Woche auch endlich die Tour de France, David. Und damit ein herzliches Willkommen zur Folge 167 von On the Pitch, der Sportpodcast. Und natürlich damit auch wieder einen guten Morgen an David.
Ja, hallo an Benny und an alle da draußen. Und natürlich geht das Skispringen auch wieder los. Also ist eine Menge los, das wir heute zu besprechen haben im sportlichen Wochenrückblick at onthepitch-pod. Haben wir in den verschiedenen Reels, die wir unter der Woche schon veröffentlicht haben, darauf hingewiesen, was in dieser Woche alles war. Wir sprechen unter anderem über die Triathlon Challenge in Rot, über die Special Olympics. Wir haben die European Games, vor allem in der Leichtathletik, aber auch in vielen anderen Sportarten mit im Gepäck. Wir sprechen über Tennis. Da war ja gerade in Halle das große Highlight im Hinblick auf die Wimbledon-Vorbereitung, die deutschen Meisterschaften im Radsport, ebenso wie die Tour de France-Vorschau. Ein bisschen was aus dem Motorsport. Dann haben wir natürlich noch das Aktuellste vom Darts, die U21-EM in Handball und Fußball, sowie die Frauen-EM im Basketball. Und dann kommen wir vor dem Fußballteil auf das Skispringen zu sprechen, bevor wir dann im Fußball unter anderem wieder die beliebte Rubrik starten. Wie viele Spiele hat Arminia Bielefeld eigentlich im Kader, Benni? Da freust du dich doch jetzt schon drauf.
Ja, natürlich. Also das Abenteuer dritte Liga, das geht ja erst richtig los. Und ich meine, so lange ist es ja gar nicht mehr hin bis zum Start der dritten Liga. Du hast ja eben schon davon geredet, ungefähr 5 Wochen noch. Und da muss ja noch einiges passieren.
Genau, wir werden sowohl über den zeitlichen Horizont der Vorbereitung der Frauenweltmeisterschaft sprechen, die ja auch bald losgeht, und eben auch das, was im Hinblick auf die dritte Liga so los ist. Steigen aber ein natürlich mit den weiteren Themen der Sportwoche, und bevor wir da gleich zu den Special Olympics kommen, beginnen wir mit der Triathlon Challenge Rot, eines der bekanntesten Triathlon-Rennen, was in Bayern ausgetragen wird. Und es regnete für mich Weltbestzeiten, und zwar zum einen bei den Herren von Magnus Dietler. 7 Stunden 24 hat damit die Bestmarke von Jan Frodeno um sage und schreibe 11 Minuten unterboten, und eine ähnliche Leistung gab es auch bei den Damen, denn dort konnte Daniela Riff die Langdistanz in 8 Stunden und 8 Minuten absolvieren. Auch da blieb sie 10 Minuten unter der Weltbestleistung, und dazu hat noch Patrick Lange eine Weltbestleistung im Marathon aufgestellt, innerhalb eines Langdistanz-Triathlons. Muss man sich mal vorstellen, dass er dann trotzdem noch 2 Stunden 30 im Marathon läuft. Das ist unfassbar krass. Dazu gab es noch den letzten Profi-Auftritt von Sebastian Kienle, gehört ja zu den drei Ironman-Siegern der letzten 15 Jahre aus deutscher Sicht. 300.000 Leute waren vor Ort und haben zugesehen, und das war wirklich ein Triathlon-Spektakel, das wir da am Wochenende gesehen haben, und hat von der Atmosphäre so ein bisschen an Berlin erinnert, wo ja auch ein bisschen was los war die letzten Tage, Benni.
Ja, ganz genau, denn die Special Olympics fanden ja in Berlin statt, und ja, diese Woche war tatsächlich wirklich ein großes Medienspektakel. Auch viele große Namen waren vor Ort, um sich Teile des Spektakels anzuschauen. Olaf Scholz war auch dabei und hat sich bei einigen Athleten erkundigt. Ebenso natürlich der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der ja sogar die Eröffnungsrede gehalten hat. Und am Ende war es ja auch durchaus ein erfolgreiches Ereignis, ein erfolgreiches Turnier für etliche deutsche Starter. Über 150 Medaillen gab es aus deutscher Sicht zu verzeichnen. Und du hast ja schon vor der Folge gesagt, von einigen internen Politikern wurde das Event als Doppelwumms für Integration bezeichnet. Natürlich gemünzt auf den Doppelwumms, den Olaf Scholz damals ausgerufen hatte. Es war, glaube ich, so oder so historisch, weil in der Breite diese Übertragung bei den Special Olympics, glaube ich, noch nie stattfand, und dementsprechend würde ich das auch unterschreiben mit diesen, in Anführungszeichen, Doppelwumms für Integration, weil das haben wir, glaube ich, auch in den letzten Übertragungen der Paralympics gesehen. Auch die Sportarten für Leute mit Handicap eben mehr im Zentrum der Aufmerksamkeit liegen, und wenn das Interesse da ist, dann ist mittlerweile auch das möglich zu verfolgen, ne?
Ja, auf alle Fälle, das war ein gutes Zeichen und dass die Inklusion da vorangeschrieben wird, unter anderem auch im Hinblick auf die Multisportereignisse für Deutschland, ganz interessant, weil sich eben Berlin ja auch Gedanken macht, die Olympischen Sommerspiele 2036 auszutragen, von daher war das sicherlich auch dahingehend eine gute Generalprobe. Und ansonsten haben sich natürlich sowohl die Highlight-Clips in den Öffis und in vielen privaten, da waren ja wirklich alle mit dabei, sowohl RTL als auch Pro7Sat1, sowie die Live-Strecken bei Sky, wo ja auch die prominenten Namen in der Berichterstattung eingesetzt worden sind. Wirklich sehr, sehr gut gemacht, da werden wir bei Screentime Sport auch mal drüber sprechen. Aber ich fand es wirklich toll, dass diese Bühne geboten wurde und dass es auch vor allem die ganze Woche lang dann so durchgesetzt wurde. Hat mir wirklich gefallen und ich bin gespannt, was das jetzt im Hinblick auf die 2036 Olympia-Entscheidung mit Berlin so macht.
Ja, definitiv. Also die Frage steht ja noch im Raum. Und ich denke, leider können wir, glaube ich, zu den Geschehnissen selbst sporttechnisch nicht so viel sagen, weil wir, glaube ich...
Wo willst du da auch anfangen?
Wo genau, hörst du wieder auf? Ich sagte schon, 150 Medaillen. Wir hatten sogar, glaube ich, im Buhl oder so, eine Medaille aus unserem Kreis zu verzeichnen. Das habe ich auch irgendwo gelesen. Also das war vielleicht auch nochmal ganz interessant, aber 150 Medaillen, das zeigt ja, wie viel, also wie groß die Taktung oder wie eng die Taktung auch in dieser Woche war, wie viele Ereignisse da parallel und nacheinander stattgefunden haben. Also es war wie eine komprimierte Olympiawoche halt wirklich, ne?
Genau, ja, das ist ja quasi auch der Sinn. Dann haben wir eine ähnliche Woche auch vor uns. Benni, das ist ja quasi dein Highlight diese Woche, ist das CIO in Aachen, das bekannteste Reitturnier, was es im Kalender gibt, also unter anderem mit jetzt am Anfang Voltigieren, dann Springreiten und am Wochenende natürlich auch die Vielseitigkeitsgeländeritte. Da ist der WDR das ganze Wochenende dabei, da kannst du dich also auch ausbreiten vor dem Fernseher.
Ja, Gott sei Dank. Also ich habe es schon vermisst. Nee, ich war ja letztens schon für das Göttinger Tageblatt tatsächlich bei einem Dressurreitturnier hier in der Region, wo auch Qualifikationen für die deutsche Meisterschaft vergeben wurden. Also,
bist schon Experte.
Vielleicht schaue ich da ja auch mal rein. Ich wollte gerade sagen, ich musste mich ja einlesen.
Ja, siehst du mal. Dann hast du sicherlich nicht nur von den European Games, sondern auch von dem Reitsport was in den kommenden Tagen. Denn die European Games, da kommen wir nachher beim Skispringen auch nochmal drauf zu sprechen, waren in vielerlei Hinblick natürlich das prägende Medienereignis, wobei das in Polen, glaube ich, nicht so wirklich viele Leute interessiert, wenn man sich das Stadion in der Leichtathletik angeguckt hat. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Unter anderem für den Deutschen Schützenverband lief es ganz gut. Man konnte in Krakau Medaillen gewinnen im Tischtennis. Hat das Doppel XU und Mittel haben nur noch einen Sieg nötig für die Olympia-Qualifikation für Paris nächstes Jahr und im Silber, im Synchronschwimmen, ganz langsam, gab es Silber und zwar im Mixed-Wettbewerb mit Fridtjof Seidel, einem deutschen Herren, und das ist ja im Synchronschwimmen auch noch recht neu, dass man da ja im Mixed antreten kann. Das wird jetzt auch das erste Mal in Paris olympisch, also zumindest die Möglichkeit eröffnet, das ist kein neuer separater Wettbewerb, und zudem war es jetzt auch für den DSV die erste EM-Medaille im Synchronschwimmen seit 40 Jahren. Und währenddessen im Rahmen der European Games, das ist nicht vergleichbar mit den European Championships, die letztes Jahr in München ausgetragen wurden, das ist eine komplett separate Veranstaltung, gab es die Leichtathletik-Team-Europameisterschaft, bei dem Team Deutschland, die auch schon dreimal erfolgreich sein konnten, diesmal den dritten Platz belegte, hinter Italien und Polen und vor Spanien. Unter anderem waren da aus deutscher Sicht am Start die beiden Speerwerfer, Speerwerferin Christine Hursong und Weber, der ja auch die 90 Meter angreift. Mal gucken, wer der die deutsche Nummer 1 im Speerwurf wird. Potier, der Hochspringer. Also es waren durchaus sportlich interessante Leistungen. Aber wie gesagt, wenig los im Stadion in Trotzow, das dieses Jahr, glaube ich, sogar noch ein Diamond League Meeting austragen wird. So ein bisschen spektakulär, und das ist das, was die meisten mitbekommen haben, ist, dass die belgische Kugelstoßerin Jolien Bomquo wegen einer Verletzung des eigentlichen Hürdensprinters oder der Hürdensprinterin dann selbst über die 100 Meter Hürden ran durfte. Hat 32,81 Sekunden gedauert. War spektakulär, das mal zu sehen, aber am Ende zählt in dieser Wertung eben jeder Punkt. Ansonsten kann ich euch noch sagen, dass die Leichtathletikmeisterschaften nächstes Jahr auf deutscher Ebene nach Braunschweig vergeben worden sind. So viele große Stadien mit Laufbahn haben wir ja leider nicht mehr. In 1,5 Wochen geht es dann in Kassel ja auch schon los. Da sind die deutschen Meisterschaften für dieses Jahr. Am Freitag ist Diamond League Meeting in Lausanne. Das könnt ihr euch schon mal in den Kalender eintragen. Und auch in New York gab es am vergangenen Wochenende Höchstleistungen. Und zwar wurde seit langem mal wieder der britische Rekord über die 100 Meter Distanz gebrochen. 9,83 Sekunden für Sana Hughes. Und auch Noah Leitz ist in ganz guter Form mit 19,83 Sekunden über die 200 Meter. Darf man weiter gespannt sein, was sich da dieses Jahr in der Leichtathletik noch so tut.
Ja, genau. Und vor allem natürlich bei der Leichtathletik-Team-EM um darauf nochmal zurückzukommen. Deutschland ist ja Rekordsieger. Und ja, viele Athleten waren ja nicht am Start. Klosterhalfen war nicht am Start. Lückenkämper war nicht am Start. Mihambo war nicht am Start. Also viele Leistungsträger haben tatsächlich das Event auch rausgelassen aus diversen Gründen. Und dazu kam dann eben auch zum Beispiel, dass Burkhardt, ich glaube nur 14. Auf den 200 Metern wurde, auch noch nicht so ganz auf dem Damm war. Ja. Also da kamen viele Sachen zusammen. Trotzdem hat man eben das Podest am Ende geschafft. Nur das nochmal als Zusatz. Und ja, David, dann würde ich sagen, gehen wir vor der Pause nochmal auf den Tennissport ein. Denn da biegen wir ja auf die Zielgeraden von Wimbledon ein, was jetzt schon Anfang Juli beginnt. Das heißt, so ein bisschen waren auch die Generalproben jetzt schon auf deutschem Boden zu sehen. Denn parallel fand ein WTA-Turnier in Berlin und ein ATP-Turnier in Halle statt. Und ja, ich würde sagen, die Vorzeichen für den nächsten Grand Slam des Jahres sind aus deutscher Sicht ganz in Ordnung. Bei den Herren jedenfalls hatten wir immerhin drei Deutsche in Runde 2 mit Zverev, Struff und Hanfmann. Hanfmann und Struff ja schon mal in einem Viertelfinale in diesem Jahr gewesen. Und Zverev konnte sich tatsächlich bis ins Halbfinale spielen, wo dann leider gegen den späteren Sieger und Kasachen Bublik Schluss war. Deutlich mit 3-6, 5-7. Der konnte im Finale nämlich tatsächlich, Andrei Rublev schlagen und da natürlich auch so ein bisschen überraschend für Furore sorgen, der ja zuvor gerade so in den Top 50 der Welt stand, jetzt unter den Top 30. Währenddessen bei den Damen in Berlin gab es, ja, das war vielleicht auch nochmal ganz erfreulich, für Julie Niemeyer endlich mal ein Erfolgserlebnis, denn es konnte nicht nur generell mal ein Sieg bei einem größeren Turnier mal wieder eingefahren werden, sondern auch gegen einen großen Namen, nämlich gegen Ange Jabeur, die ja momentan 6. Platzierte im Gesamtranking. Und Niemeyer gewann tatsächlich 7-6, 6-4 in einem doch sehr engen Match im Steffi-Graf-Stadion. Da war dann zwar leider in Runde 2 Schluss, aber auch das ist, glaube ich, doch ja, ein Aufatmer wert. Parallel dazu fand übrigens noch ein WTA-Turnier in Bad Homburg statt. Also es war wirklich deutsche Woche, beziehungsweise es findet jetzt statt in dieser Woche, wo auch wieder einige Deutsche dabei sind. Tatjana Maria zum Beispiel wird spielen, Anna Friedsam spielt ebenso. Und noch eine dritte Deutsche, die ich gerade auf dem ersten
Blick sehe. Sabine Lisicki ist in Runde 1 ausgeschieden.
Stimmt, sie hat schon gespielt tatsächlich. Die ja immer noch hin und wieder eine Wildcard gerade bei den deutschen Turnieren bekommt. Aber ja, seit der Verletzung geht da leider nicht mehr viel nach vorne. Aber es gibt ja auch Neuigkeiten zu Andrea Petkovic, die ja jetzt auch ihre Karriere offiziell beenden will.
Genau, also das hat sie ja letztes Jahr mehr oder weniger quasi schon getan und nun hat sich die, oh Gott, ich glaube Darmstädterin ja nochmal auf hessischem Boden verabschieden wollen, hat dann nochmal ein Überraschungsdoppel mit Sabine Lisicki spielen dürfen, wird dem Tennis in irgendeiner Form erhalten bleiben, war sie auch schon nach ihrer ZDF-Tätigkeit unter anderem im Deutschen Tennisverbund und also ich glaube, sie selbst sagt, sie hat Rock'n'Ball auf den Tennisplatz gebracht. Ich glaube, da erinnern wir uns an schöne Stunden in den letzten Jahren mit ihr zurück, die wir auf dem, ja vor allem Rasenplatz natürlich auch sehen durften und freuen uns natürlich jetzt darauf, wie das in Bad Homburg weitergeht. Und parallel könnt ihr natürlich auch schon fleißig die Wimbledon-Vorbereitung schauen. Die Quali gibt es im Sky-Livestream und natürlich dann bei Sky das ganze Turnier. Ein paar Bild-Live-Strecken wird es auch geben, das ist ein bisschen ominös, aber darauf sprechen wir auch nochmal an anderer Stelle. Ich freue mich auf jeden Fall auf Wimbledon, das ist wieder parallel Ereignis zur Tour de France, also volle Pulle, Benni. Da kann man sich vom Fernseher mal wieder nicht lösen.
Ja, definitiv. Das werden spannende Wochen und ich freue mich da auch schon sehr drauf. Ich meine, jetzt haben wir ja mittlerweile sogar bald schon wieder Skispringen sogar im Sommer, was auch noch zu den ganz großen Events dazukommt. Und auch da gibt es einen Livestream. Aber da kommen wir gleich noch zu und ich würde sagen, wir gehen vorher erstmal nochmal eine kurze Pause.
Genau, bis gleich.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Morgen 20.15 Uhr bei RTL 2.
Vernimmt sich, was man will.
Dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem zweiten Take. Jetzt haben wir den Radsport auf der Agenda. Einen kleinen Blick werfen wir noch auf den Motorsport und danach gibt es noch die News vom Darts mit Benny. Ich bringe euch kurz auf den Stand der Dinge im Radsport, und zwar fanden rund um Donau-Eschingen in Baden-Württemberg die deutschen Meisterschaften im Straßenradsport statt. Unter anderem versuchte sich Nils Pollitt an dem Double, also dem Sieg sowohl im Einzelzeitfahren als auch auf der Straße im Einzelrennen. Ersteres hat funktioniert, zweiteres nicht. Nils Pollitt gewinnt also das Einzelzeitfahren und Emanuel Buchmann das Ganze auf der Straße. Bei den Damen ist Liane Lippert erfolgreich gewesen, also auch da auf jeden Fall große Namen, die sich da die Titel sichern konnten. Auch das wurde natürlich im Fernsehen gezeigt, das ist auf jeden Fall eine ganz gute Sache. Und dann ist natürlich das Prägende in dieser Woche im Radsport, dass die Tour de France endlich losgeht. Am Samstag ist Tourstart, am Donnerstag werden die Teams präsentiert, auch das könnt ihr euch schon im Sportschau-Livestream angucken. Oder natürlich auch in dem beliebten Vorbereitungsformat Deine Tour mit Rick Sabel und Lea Wagner. Glückwunsch übrigens noch an Lea zur Ernennung zur Samstagsportschau. Ne? Das kam ja in dieser Woche auch raus, Benny.
Ja, ganz genau. Also da geht es wirklich Stück für Stück immer weiter bergauf. Und ich meine, wenn man dann wirklich in der Sportschau es geschafft hat, sich zu etablieren, in der Bundesliga-Sportschau, dann weiß man, glaube ich, man hat nicht so einen schlechten Job gemacht in den letzten Jahren. Dann auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch, ja.
Und natürlich auch nochmal der Verweis auf unser Interview mit ihr in unserem Podcast-Feed. Da müsst ihr, glaube ich, nicht lange suchen und da fündig werden. Ja, das freut uns auf jeden Fall sehr. Glückwunsch auf jeden Fall an der Stelle. Dann geht, wie gesagt, am Samstag die Tour los. Das Ganze in Bilbao. Das große Duell wird werden Jonas Vingegaard gegen Tadej Pogacar. Die Montage sind immer relativ simpel gestrickt Ruhetage. Wir werden nächste Woche allerdings wieder am Dienstagabend oder Mittwoch veröffentlichen. Deswegen können wir davon nicht profitieren, aber das schon mal zur Planung. Christopher Froome, viermaliger Toursieger, ist ebenso wenig dabei wie Evenepoel, der ja fast den Giro gewonnen hatte, wenn ich Corona dazwischen gekommen wäre. Aus deutscher Sicht sind unter anderem Buchmann, Pollitt, Degenkolb, Zimmermann und viele weitere am Start, aber das sehen wir dann, wie gesagt, am Donnerstag bei der Teampräsentation und ja, dann kann endlich das große Highlight der Radsportsaison losgehen, nachdem natürlich jetzt in den letzten Tagen die Trauer überwogen hat, das wirklich den ganzen Radsportzirkus erschüttert hat, den Tod von Gino Meder. Es sind interessante Zeiten im Radsport und emotional in alle Richtungen gelagert.
Ja, definitiv. Und die Begeisterung, die beginnt natürlich jetzt wahrscheinlich trotzdem bei allen großen Fans des Radsports. Und das ist ja besonders schön, dass da auch die Sportschau immer nah dabei ist und täglich auch die Highlight-Videos zusammenschneidet. Für die vielen Leute, die eben arbeitstätig sind oder generell einfach nicht so viel Zeit haben, weil die Etappen ja nicht so ganz kurz sind. Dementsprechend auch da nochmal natürlich ein Hinweis auf den YouTube-Channel von der Sportschau, wo dann wirklich jeden Tag ein Highlight-Video reinflattert und wo ich mich auch, glaube ich, dann relativ regelmäßig natürlich dabei halte, um zu sehen, was so passiert. Und ich finde mich ja auch noch ein im Radsport irgendwie.
Ja, genau. Also wir sehen jetzt gerade, also das ist interessant, deswegen sicherlich auch nicht schlecht, schon früh einzuschalten. Wie gesagt, das erste Mal oder das zweite Mal nach 1992 Tourstart in Bilbao. Kein Einzelzeitfahren zum Start und dann wird es nämlich gleich schon interessant am Mittwoch und am Donnerstag. Also auf der 5. und auf der 6. Etappe geht schon richtig in die Pyrenäen rein. Am Donnerstag unter anderem Col d'Aspin und Col du Tourmalet, also zwei wirklich bekannte Tourberge, gleich mit Or-Kategorie. Also da gibt es ordentlich Bergpunkte und vielleicht schon die ersten Sekunden im Hinblick auf das Gesamtklassement. Also früh einschalten lohnt sich. Bei der Sportschau seid ihr da genau richtig aufgehoben. Und aus Motorsport nur ganz kurz kann ich euch nur berichten, dass sowohl Stefan Bradl als auch Jonas Folger in der Motorrad-WM dieses Wochenende punkten konnte in Assen in Niederlanden. Sonst war ja nicht so viel los. Formel 1 hat eine Woche Pause gemacht. Da geht es am kommenden Wochenende in Österreich auf dem Red Bull Ring in Spielberg dann mit einem Sprintwochenende weiter.
Wenn wir schon keinen deutschen kein deutsches Rennen mehr haben, dann ist natürlich Österreich trotzdem vielleicht mit Belgien, mit Spa so der nächste Anhaltspunkt für die vielen deutschen Formel-1-Fans. Dementsprechend muss man ja mittlerweile schon sagen, dass man sich eigentlich auf die Rennen außerhalb oder zumindest nahe an der Grenze von Deutschland besonders freut, wenn man schon längst kein Rennen mehr hat im eigenen Land. Aber ja, ich würde sagen, ich kann gerne zum Dartsport springen.
Tu das.
Wenn, das so in Ordnung ist und genehm ist. Denn da fanden, es ist relativ wenig, aber da fanden ja die nächsten 4 Turniere der Women's Series statt. Auf der PDC Pro Tour gab es nichts zu berichten, aber da geht es ja jetzt langsam auf das World Matchplay auch Anfang Juli zu. Und in dem Rahmen soll ja auch das Women's World Matchplay stattfinden. Nämlich am Finaltag des World Matchplay haben sich die 8 Besten der Women's Series Order of Merit jetzt nach 12 Turnieren für qualifiziert. Das heißt, die Starterinnen stehen da jetzt auch fest und zunächst erstmal ein Blick auf die 4 Turniere, die an diesem Wochenende waren. Denn 3 von 4 Turnieren gingen wieder an Beau Greaves. Fallon Sherrow konnte zudem am Samstag der ersten beiden Turniere auch gewinnen. Und so setzt sich das dann zusammen, dass am Ende natürlich Beau Greaves ganz klar auf Rang 1 der Rangliste bisher steht mit 16.300 eingespielten Pfund Preisgeld. Und dahinter ist Mikuru Suzuki als zweite Starterin bei 8.800, also fast die Hälfte nur. Und das ist schon Wahnsinn. Dahinter dann Fallon Sherrock auf 3, Robin Byrne, die Irin, hat sich auf 4 qualifiziert. Rhian O'Sullivan, die ja im WM-Finale stand der Damen, auf Rang 5. Lisa Ashton ist auch dabei natürlich. Und Noah Lynn van Leuven aus den Niederlanden mit Eileen de Graaf zusammen. Also aus deutscher Sicht leider, und das muss man wirklich sagen, wir haben viele gute deutsche Dartspielerinnen, die sich aber mehr über den WDF-Circuit probieren, also über die World Darts Federation und nicht bei der Women's Series, bei der PDC. Das ist ein bisschen schade, denn am Wochenende fand auch noch ein großes deutsches Turnier statt, wo dann die meisten besten deutschen Starterinnen waren. Und es gab auch bisher niemanden aus deutscher Sicht, der konsequent versucht hat, alle Turniere auf der Women's Series mitzunehmen, wenn dann mal eine Top-Starterin dabei war, wie zum Beispiel, Irina Armstrong oder auch Stefanie Rennoch, dann kamen die auch relativ weit, aber es fehlt einfach wirklich an der Durchschlagskraft, dann auch alles mitzunehmen. Deswegen ist die beste Deutsche im Gesamtranking bisher auf Rang 28, Silke Lowe, mit 850 Pfund, dahinter kommt dann schon Platz 56, Daniela Dahmbeck, also leider fernab.
850 Pfund.
850 Pfund, Rang 28.
In welchem Zeitraum?
12 Turniere.
Okay.
Halbe Jahr bisher. So gesehen.
Ja, okay. Ja, interessant. Also da ist die große Titellage immer von semiprofessionellen Sportlerinnen und Sportlern, ne? Also das ist, muss man sich auch erstmal vor Augen führen.
Genau, das ist ja auch das Ding. Natürlich kannst du die stärksten Frauen als semiprofessionell bezeichnen, aber sich da über Wasser zu halten, da brauchst du schon einige gute Sponsorendeals und bestenfalls dann natürlich auch ein paar Einladungen zu Exhibitions und anderen Showturnieren nebenher, wenn du wirklich nur vom Darts leben kannst. Das gibt's bei den Damen bisher, bis auf Fallon Sherrock, glaube ich, auch nicht.
Ja, genau. Muss man sich, glaube ich, immer mal vor Augen führen. Das ist ganz interessant. Ja, sonst, World Matchplay ist ja nicht mehr allzu lange hin, auch das im Juli, also da ist wirklich Sammelsurium an Sporthighlights, auf die wir euch dann hier natürlich auch hinweisen, jeweils montags in der Podcast-Folge.
Ja, ganz genau. Beau Greaves übrigens auch unter anderem mal mit einem 105er Average dazwischen, also die torpediert wirklich die komplette Frauenwelt des Sports, also Wahnsinn.
Ja, das ist auf jeden Fall eine starke Leistung. Mal gucken, ob da im Laufe des Jahres oder vor allem auch in den nächsten Jahren, sie ist ja noch nicht ganz so alt, jemand rankommen kann und ihr dann den Stand jetzt Nummer 1 Status ein bisschen streitig machen kann. Wir werden auf jeden Fall das Ganze weiter beobachten und melden uns gleich nach einer kurzen Unterbrechung wieder mit der U21-Europameisterschaft im Handball, mit der Frauen-Europameisterschaft im Basketball und mit dem Neustart des Skispringens. Die Saison geht ja quasi schon wieder los und dann nachher noch der Fußball. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück. Nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit der U21-Weltmeisterschaft. Habe ich eben Europameisterschaft gesagt, ich meine natürlich Weltmeisterschaft im Handball, die unter anderem auch in Deutschland ausgetragen wird. Deswegen hat sich auch Eurosport bereit erklärt, da einiges zu zeigen. Und man sieht schon, Benny, Weltmeisterschaften in diesen U-Kategorien, in den anderen Sportarten, obwohl im Fußball ist es eigentlich auch so, das gibt schon wirklich erstaunliche Ergebnisse. Also in der Vorrunde ist mir aufgefallen, so Island-Marokko 17-15, Slowenien gegen Grönland 48-23 oder besonders frappierend USA verliert gegen Polen 47-22, Deutschland 35-14 gegen Libyen. Das ist schon wirklich abenteuerlich, was da auf der Platte steht mitunter.
Ja, definitiv. Also das fällt ja auch in anderen Sportarten auf, dass dann gerade in den Jugendbereichen noch eher zu sehen ist, wie groß der Unterschied wirklich zwischen den professionellen Athleten und Sportlern und den semiprofessionellen Sportlern aus anderen Nationen dann ist. Und trotzdem ist ja Deutschland auch einer der Favoriten. Das hat man ja auch an den Ergebnissen bisher gesehen. Immer noch ungeschlagen. Und ich meine, die Hauptrunde hat gerade erst begonnen. Und nach dem ersten Spiel gegen Frankreich, also das erste Spiel der Hauptrunde, steht auch schon die Qualifikation fürs Viertelfinale fest. 30-29 am Ende, doch noch knapper als gedacht, denn ja, in der zweiten Halbzeit hatte man tatsächlich zwischenzeitlich eine 7-Tore-Führung, hat die aber tatsächlich fast noch verspielt. Am Ende, wie gesagt, nur mit einem Torunterschied konnte man das Spiel für sich entscheiden. Was aber reicht, also weiter ungeschlagen. Man steht im Viertelfinale und sieht ganz gut aus, weiter mit der Mission Titel.
Ja, auf jeden Fall. Heute Abend 20.30 Uhr ist dann das Spiel gegen Kroatien. Damit wird die Hauptrunde abgeschlossen und dann werden wir ja gespannt darauf blicken, wer dann so, das müsste am Donnerstag dann sein Viertelfinalgegner ist. Und dann sehen wir auch am Wochenende schon das Finale. Das heißt, auch da Einschaltbefehl für die U21-Weltmeisterschaft im Handball. Und ein anderes Turnier, auf das wir letzte Woche auch schon geblickt haben, ist die Frauen-Europameisterschaft im Basketball, Benni. Die ist schon vorbei. Allerdings auch da aus deutscher Sicht, du hast ja sportlich gesehen ein bisschen was gesehen auch. Kannst du das zum einen einordnen und zum anderen einordnen, was das Ergebnis so bedeutet für den Deutschen Basketballbund?
Ja, also am Ende steht jedenfalls für die deutsche Frauen-Basketball-Nationalmannschaft ein doch sehr solider sechster Platz und ja, das Ziel wurde eigentlich damit erreicht, denn man hat am Ende tatsächlich zumindest die Chance, sich weiter für Olympia zu qualifizieren, dadurch, dass man in den Kampf um den fünften Platz eingestiegen ist. Ja, es hat leider nicht für mehr gereicht, aber am Ende ist, glaube ich, ein sechster Platz doch respektabel. Denn man spielte sich dann ja durch einen knappen und dramatischen Sieg gegen Tschechien, 71-69, dann noch ganz hauchdünn in dieses Spiel um Platz 5. Was eben wichtig ist, um sich für dieses Olympia-Qualifikationsturnier zu qualifizieren. Dort verlor man dann zwar im Spiel um Platz 5 gegen wen war es? Serbien, glaube ich, ne? Ich meine Serbien.
62-78.
Genau. Und dennoch hatte das eben dann keine Rolle mehr gespielt. Es ist am Ende ein solider sechster Platz. Was aufgefallen ist für viele, die vielleicht wenig Damenbasketball sehen, dass doch vergleichsweise wenig Punkte fallen, auch wenn das natürlich, ja gut, im Vergleich mit der BBL zum Beispiel ist der Unterschied nicht so frappierend, aber dann, wenn man auf die NBA schaut, dann ist der Unterschied natürlich doch deutlich. Aber begeisterndes Turnier auf jeden Fall für die deutsche Mannschaft. Ich glaube, viele haben so viel gar nicht erwartet aus deutscher Sicht. Die Hoffnungen waren ja gar nicht so groß vor dem Turnierverlauf. Dementsprechend ist dieser sechste Platz, glaube ich, doch ein solides Ergebnis.
Genau, und da wir die Zeit haben, können wir vielleicht nochmal kurz auf die deutschen Ergebnisse des Turniers zurückblicken. 51-58 gegen Frankreich, also eine Niederlage. Dann ein Sieg gegen Slowenien mit 4 Punkten, 62-66 und ein ganz knapper Sieg gegen Großbritannien, 62-61. Dann hat man gegen die Slowakei das Viertelfinale klargemacht, hat im Viertelfinale selbst dann gegen Spanien verloren und da schließt sich der Kreis, das war schon recht deutlich, 67-42, aber es war nicht das deutlichste Viertelfinale, denn beispielsweise gab es noch ein, haltet euch fest, 89-46 bei Frankreich gegen Montenegro. Spanien hat schlussendlich das Finale verloren gegen Belgien. Die haben das erste Mal den Titel gewonnen, 58-64. Also Belgien das erste Mal Europameister im Basketball der Frauen. Und für die deutsche Mannschaft war das Ganze das beste Abschneiden seit 26 Jahren, denn 1997 konnte man sich bei dem gleichen Turnier die Bronzemedaille sichern.
Ja, ganz genau. Also ist schon ein bisschen länger her. Und ja. Dementsprechend, also auch da geht's bergauf. Generell erlebt ja der Basketball zumindest rucktechnisch seit dem letzten Jahr doch wieder an Boden, auch in Deutschland hat man ja zumindest das Gefühl. Und das sieht man eben auch spielerisch. Das hat man letztes Jahr beim Turnier der Herren gesehen. Das sieht man jetzt bei den Damen und das wird man hoffentlich dann auch natürlich in diesem Sommer beim nächsten großen Highlight im Basketball sehen. WM ist dann, ne?
Ja, genau. Also bei den Herren. In ganz abstrusen Nationen. Das habe ich schon wieder vergessen. Irgendwo in
Malaysia, Indonesien, irgend sowas.
Irgend sowas, genau. Das könnt ihr euch nochmal anschauen. Und ansonsten gucke ich mir das da unten mal an. Da geht es auch noch hin. Mal gucken. Aber ich weiß nicht, ob das, muss ich mal recherchieren, ob ich zeitgleich zur Basketball-WM da unten bin.
Das wäre doch was.
Das wird an anderer Stelle nochmal weiter diskutiert. Stattdessen gehen wir wieder zurück zu den European Games, die dieses Jahr ja in Krakau und Kleinpolen stattfinden, unter anderem sowas wie natürlich Synchronschwimmen, hatten wir schon erwähnt, Leichtathletik ebenso, Beachhandball, Kanuslalom, Judo, Rugby, Paddle, moderner Fünfkampf, Triathlon, Taekwondo, Sportklettern, aber eben auch Skispringen, Benni. Das ist die Sportart, die sich die polnischen Organisatoren glücklicherweise dazu gewünscht haben und das Ganze wird jetzt auch ausgetragen auf der neu errichteten Normalschanze in Zakopane. Und auf der Großschanze nebenan gibt es auch noch Wettbewerbe, was da im Programm auf uns wartet. Haben die beiden Jungs von der Flugshow, Tobi und Louis, die auch wieder eingestartet sind, herzlich willkommen zurück aus der Pause, schon besprochen. Und das werden wir auch gleich tun. Und vorher müsste ich noch eine News mit dir diskutieren. Das haben die beiden auch gemacht. 2026. Olympia, Mailand und Cortina, die Springen werden in Predazzo ausgetragen. Es wird kein Teamspringen mehr bei den Herren geben, stattdessen ein Superteam. Was hältst du davon?
Puh, also ein Superteam ist ja erstmal kleiner, das heißt, weniger Athleten haben die Chance, an einem weiteren Wettbewerb bei Olympia teilzunehmen. Das gehört vielleicht auch dazu gesagt. Ja. Und allein deswegen sehe ich es, glaube ich, schon kritisch an, weil der Teamwettbewerb gerade auch dann oft auch genutzt wurde, um vielleicht Athleten, die nicht im Olympiateam normalerweise fest sind in den Einzelnen, dort dann einzusetzen, damit sie in Olympia reinschnuppern können.
Weißt du? Marinus Kraus ist Olympiasieger.
Genau, der Mann hat seine Karriere beendet, hat sonst im Einzel wenig bis gar nichts im Weltcup erreicht. Und trotzdem hat es eben auch natürlich aufgrund einer soliden Form zwischenzeitlich da dann für den Olympiatitel gereicht. Also das zeigt ja schon, das gibt dann doch auch einigen Sportlern mehr die Möglichkeit, sich mal ins Rampenlicht zu spielen bei Olympia. Und dementsprechend aus der Hinsicht würde ich sagen, finde ich Quatsch, gerade weil sich das Superteam auch noch gar nicht etabliert hat.
Genau, also da gab es ja die ersten Probeversuche im letzten Winter, das sehe ich ähnlich wie du. Also man nimmt auf jeden Fall in vielen Nationen, vielen Leuten die Chance weg, bei Olympia auftrumpfen zu können. Und generell ist das Problem im Skispringen einfach, dass wir ja gar nicht mal zu wenig Nationen haben, die sich daran beteiligen wollen. Also klar, es ist weniger geworden in den letzten Jahren, aber wir sehen ja auch bei den Viererteamspringen in den letzten Jahren, dass immer weniger Nationen dabei sind. Und ich finde, das Superteam, ja, das kann natürlich dafür sorgen, dass die kleinen Mannschaften eher ein Team stellen, aber ob die dann wirklich eher erfolgreich sind, weiß ich nicht. Also natürlich hatten wir dieses kanadische Phänomen jetzt da im Mixed-Team-Wettbewerb bei Olympia das letzte Mal, aber boah, also ich bin da auch kein großer Fan von. Ich finde es ein bisschen schade, dass dieses Teamspringen dann jetzt auch, weiß ich nicht, wie das sich in den kommenden Jahren dann im normalen Weltcup entwickelt, ob das dann auch eher komplett, gestrichen wird. Bei den Damen haben wir es jetzt gar nicht mehr im Weltcup-Kalender drin. Ob wir dann irgendwann nur noch Superteam sehen, das fände ich schon sehr, sehr schade irgendwie. Also klar, es ist auch mal ein bisschen klar vorwegzusehen, wer die Favoriten sind bei den jeweiligen Teamspringen. Aber so ganz missen möchte ich dieses Format in Zukunft eigentlich nicht.
Ich glaube, das sehe ich aber auch nicht. Also komplett gelöscht wird es, glaube ich, nicht. Das könnte ich mir auch nicht vorstellen. Ich kann mir nur vorstellen, dass das wirklich ergänzend, gute Frage. Also vielleicht wird es echt einfach mal ausprobiert.
Die FIS tut ja eigentlich immer ganz viel, um dem IOC zu dienen im Moment, gerade im Hinblick auch auf die NOCO. Von daher sehe ich die Gefahr irgendwie schon. Ich bin gespannt.
Ja, hast recht. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe den Punkt auch am Ende, dass vielleicht mehr Nationen an dem Wettbewerb teilnehmen, wenn es Superteam ist. Gerade jetzt zum Beispiel die Ukraine kriegt jetzt kein schlagkräftiges Viererteam zusammen bei den Herren. Haben dann zwei Männer, die sie immer mal vielleicht die immer mal hervorstechen konnten, aber auch normalerweise nichts mit den Punkten zu tun haben in Einzelwettbewerben. Das reicht halt nicht. Da kannst du dann nicht zwei Jugendspringer nebenstellen. Das ist so. Aber ist es das wert, aufgrund von zwei mehr Nationen, die dann trotzdem vielleicht Zehnter und Elfter werden, den Teamwettbewerb komplett zu löschen? Also, ist eine gute Frage.
Ja, und das ist eben schade. Ich finde, sie sollten dann irgendwie nicht Zehnter und Elfter werden, weil ich weiß nicht, wie viele Nationen es genau waren. Louis Holoch hat es in der Flugshow angesprochen. Turin 2006 waren, glaube ich, geführt mindestens 14 Viererteams am Start. Und wenn wir uns jetzt über 12 Zweierteams freuen, dann ist das kein Fortschritt. Ist so ein Argument, was man vielleicht aussehen muss. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Der Sommer-Grand Prix startet Ende Juli in Courchevel. Hinter Zeiten ist ja leider abgesagt worden und ja, in Zakopane geht es auch los und zwar morgen schon mit dem Damenspringen auf der Normalschanze. Mittwoch ist ein Herrenspringen auf der Normalschanze, Donnerstag Mixteam Normalschanze und Freitag und Samstag dann jeweils Großschanzen Einzelspringen. Das ist auf jeden Fall auch schön. Auch große Namen sind dabei, gerade bei den Polen, auch Stoch Kubacki, Zhuja vorneweg. Also da lässt man sich nicht lumpen und auch aus deutscher Sicht ist zumindest die B-Garde dabei. Das ist ganz nett, dass man da auch Weltklasse sehen kann und wo das Ganze zu sehen ist, kann euch Benni jetzt verraten.
Ja, auf European Games TV könnt ihr das tatsächlich per Livestream schauen und generell die Seite ist sehr breit, man hat vielleicht Probleme mit den anderen Kalender mal zu finden, aber du findest da wirklich alles, was mit den European Games zu tun hat und auch die Streams sind tatsächlich kostenlos, sofern ich das gesehen habe. Dementsprechend schaut da die Woche rein, es läuft ja auch schon ein paar Tage.
Genau, das sind ja die Ereignisse, wo jetzt auch die ganzen Leichtathletik-Ereignisse mit reingezählt haben. Also da gucken wir mal, ob die Streams auch on demand verfügbar sind. Und dann wünschen wir euch viel Spaß beim Verfolgen des Skispringens in Zakopane. Das ist natürlich auch was im Winter durchaus mal für Langeweile sorgen kann. Gerade bei mir, weil das irgendwie nicht so mein Favorite-Ereignis ist da. Aber jetzt gerade im Sommer ist das eine willkommene Abwechslung, wenn man nicht mit Tour und Tennis sowieso schon genug zu tun hat. Benni? Wir haben den Fußball noch übrig und da blicken wir gleich auf die U21-Europameisterschaft, auf die Frauennationalmannschaft und natürlich auf Mission Dritte Liga bei Arminia Bielefeld. Freust du dich schon drauf?
Ich freue mich sehr. Endlich mal vor allem alles außerhalb der Bundesliga, auch wenn es da nicht nur positiv zuging, aber ich würde sagen, das besprechen wir gleich.
Genau so ist es. Bis gleich.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Benni, es ist endlich soweit. Der CONCACAF Gold Cup ist gestartet.
Endlich. Endlich können wir wieder die USA gegen
Trinidad und Tobago gucken.
Zum Beispiel. Oder gegen Jamaika, wo ja eine ganze Zeit übrigens Winfried Schäfer Trainer war und mit denen mal da in den Viertelfinale eingezogen ist.
Oh Gott, ich bereue es jetzt schon, dass ich das angesprochen habe.
Ja, bitte.
Nee, also sowas wie St. Kitts und Nevis gegen Jamaika hätte ich im Angebot für Sonntag.
Auch das macht doch Spaß.
Richtiges Schmankerlspiel. So 1 Uhr deutsche Zeit, können wir uns mal angucken, finde ich.
Ja, das kann man machen. Überträgt wieder der Fußballsender, den The Zone auch da hat, mit Sport Digital TV?
Ich tippe auf Sport Digital. Das ist aber ehrlich gesagt jetzt eine Nische, wo ich mir nicht ganz sicher bin, aber ich gehe davon aus. Bringe ich in Erfahrung und dann melde ich mich bei Screentime nochmal wieder, da kannst du die Antwort dann anhören. Ansonsten viel Spaß auf jeden Fall mit dem CONCACAF Gold Cup. Wir gehen zurück in die Ernsthaftigkeit und melden uns mit einigen Transfer-News, mit der Damen-Nationalmannschaft, der U21-Europameisterschaft der Herren. Und ich würde sagen, wir starten damit. Die Vorrunde läuft nach deutscher Sicht. Trainer Antonio Di Silva, ist auch interessant, ist sicherlich nicht ganz zufrieden. Es wird spannend im dritten Spiel am Mittwoch um 18 Uhr gegen England. Sowohl Sat.1 als auch der Sportshow Audiostream sind dabei, denn da muss mindestens mal ein Sieg her, Benni.
Da muss ein Sieg her, also mehr geht ja gar nicht als ein Sieg. Aber ja, es braucht auf jeden Fall Schützenhilfe, denn mit diesem einen Punkt ist man momentan zwar Dritter, aber natürlich, man muss auf Platz 2 kommen. Tschechien hat 3 Punkte auf Rang 2 und Tschechien trifft eben dann noch auf den 4. Israel im letzten Spiel, parallel zu Deutschland-England. England ist ja schon sicher in der nächsten Runde, im Viertelfinale. Und wenn Deutschland gewinnt und Israel und Tschechien sich unentschieden trennen oder Israel mit einem Tor weniger gewinnt, dann wäre Deutschland jedenfalls weiter. Und ja, ist schon viel Wenn dabei. Dementsprechend, England muss man auch erstmal schlagen. England immer noch ohne Gegentor. England mit 4-0 Toren bisher und 6 Punkten. Also das wird hart und böse Zungen ziehen schon Parallelen, übrigens dann auch bei den Frauen noch, zu der A-Nationalmannschaft, bei der es ja auch weiter schwach läuft. Aus diesen 3 Testspielen konnte man da auch keinen Sieg holen. Und das ein Jahr vor dem großen Turnier der Europameisterschaft im eigenen Land. Aber wir sind ja jetzt erstmal bei der U21. Wie hoch schätzt du die Chancen ein, dass es noch reicht?
Also schwierig. Ich habe das erste Spiel gesehen, da hat man Problem mit Elfmetern gehabt und da dachte ich, ist die Moral von Youssoufa Moukoko gefühlt nach 10 Turnierminuten schon wieder am Boden. Das war natürlich bitter, das hätte man gewinnen müssen. Das zweite Spiel habe ich ehrlicherweise nicht gesehen, aber wenn sich das so dargestellt hat wie in Spiel 1, dann bin ich da nicht so optimistisch, weil England jetzt auch nicht gerade als die allerschlechteste Fußballnation bekannt ist. Das tut mir sehr leid, aber ich fürchte, da könnte sogar das Vorrunden auch schon auf uns warten.
Ja, und das trotz eines unfassbar starken Kaders, der auch für ein starkes Ergebnis bei dem Turnier reichen muss, Bitte?
Moukoko ist übrigens doch dabei, das hatte ich dir letzte Woche falsch gesagt. Der ist nämlich nicht verletzt gewesen, ja, aber es gab andere große Namen, die verletzt sind.
Genau, der sich aber auch nach dem 1:1 gegen Israel absolut zu Recht beschwert hat, dass sobald sie Leistung zeigen und sobald gewonnen wird, die Fans hinter einem stehen und dann tatsächlich einige Idioten mit Affenlauten nach dem 1:1 kamen.
So ein Scheiß.
Also unfassbar, ich meine gerade nach der, es ist unfassbar, so oder so, egal in welcher Situation, ist das scheiße. Und gerade wo man noch einen Punkt holt, überhaupt sich über die Mannschaft lustig zu machen, ist schon scheiße. Aber dass dann noch so ein rassistischer Bullshit bei rumkommen muss, das versetzt einen manchmal dann doch schockiert zurück und man denkt sich, ich dachte, man ist weiter.
Ja, da geht mir wieder die Galle hoch. Also das ist echt das Allerletzte. Dann ist es immer die gleiche Leier, dann kommt das, es ist einfach unerträglich. Leute, Finger weg von der Tastatur, wenn ihr nichts in der Birne habt. Ganz einfach.
Genau, aber jedenfalls,
so.
Ja, die Chance besteht noch und wir haben einen unfassbar starken Kader. Wir haben Moukoko, der da vorne ordentlich wirbelt. Wir haben ein starkes Mittelfeld, unter anderem Tom Kraus und Co. Wir haben auf jeder Position sehr gute Besetzung, die auch für einen Sieg gegen England reichen kann. Es wird sauhart, es wird spannend. Ich weiß gar nicht, wann ist denn das Spiel eigentlich?
Mittwoch 18 Uhr.
Na siehste. Dann schaltet alle ein und drückt der deutschen U21-Nationalmannschaft die Daumen. Und wir bleiben ja im Fußball, denn die Damen haben parallel ihr Testspiel gegen Vietnam gespielt. Da geht es ja jetzt auf die Weltmeisterschaft zu, die in Australien ausgetragen wird. Und auch da mühte sich die deutsche Nationalmannschaft der Damen. Wir haben einige Rettungstaten gesehen, da habe ich dir auch ein tolles Video geschickt von Merle Frohms, die wirklich wieder zeigt, was sie für eine sensationelle Torhüterin ist. Das auch im 1-gegen-1 dann übrigens, wenn dann mal eine Stürmerin auf sie zuläuft. Also unfassbare Macht zwischen den Pfosten da, die wir haben und die auch definitiv bei der Weltmeisterschaft sicher Spaß machen wird. Aber das Spiel gegen Vietnam war trotzdem keine Überzeugung. 2:1 mühte man sich zu einem Erfolg. Und ein Testspiel steht noch aus gegen Sambia, dann geht's rüber.
Ja, genau. Also das Gegentor war relativ unglücklich. Eigene hochstehende Abwehr. Und dann, soweit ich das mitbekommen habe, einfach alleine auf Merle Frohms zugelaufen. Der ich aber in diesem Kontext keinen Vorwurf machen will, weil das, was ich an Paraden von ihr gesehen habe, wirklich allererste Sahne war. Von daher wirklich gespannt, was am 7. Juli dann gegen Sambia auf die deutsche Mannschaft wartet. Das ist ja mit Absicht so gesetzt, dass man gegen solche Nationen aus Afrika und Asien spielt, weil eben in der Vorrunde der WM eben vergleichbare Mannschaften auf die Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg warten, die übrigens von Franz-Josef Wagner schon wieder als Bundestrainerin für die Herren eingestuft worden ist. Am 11. Juli geht es dann für die Mannschaft nach Down Under, da geht der Flug nach Australien und dann hat man noch 13 Tage Zeit, sich zu akklimatisieren, den Jetlag zu überwinden, um dann am 24. Juli mit dem ersten Spiel in die Weltmeisterschaft einzusteigen. Wir sind also sehr, sehr gespannt. Nach dem Spiel gegen Sambia muss dann auch am 8. Juli der Kader bekannt gegeben werden, das heißt die endgültigen Spielerinnen, die dann dabei sind. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass sich da jetzt noch niemand mehr verletzt und dass da im Hinblick auf die WM sonst alles glatt läuft in Herzogenaurach, wo jetzt die zweite Trainingslagerwoche beginnt.
Genau, man trifft ja in der Gruppenphase dann am 24.07. schon im ersten Spiel auf Marokko. Dann geht es noch gegen Kolumbien und gegen Südkorea. Also alles in allem, glaube ich, eine machbare Gruppe für das deutsche Team. Und da hoffen wir natürlich auch nur das Beste und hoffen vor allem, dass es trotz der eher semi-guten Zeiten ein großes Fußballfest wird, was uns mehr Spaß macht als die vergangene Weltmeisterschaft in Katar.
Ja, das kann man nur dreimal so unterstreichen. Und Benni, ich habe noch TV-Tipps für dich. Ich habe nämlich gerade mal nachgeguckt. Der CONCACAF Gold Cup ist natürlich bei Sport Digital Fußball zu sehen. So kannst du in der kommenden Nacht unter anderem El Salvador gegen Martinique, Costa Rica gegen Panama oder Mittwoch Kanada gegen Guadeloupe oder Guatemala gegen Kuba schauen. Wenn die Freunde des US-amerikanischen Fußballs dann auch wach sind, dann könnt ihr das am Donnerstag um 4 Uhr machen bei der Partie gegen Sun Kitts and Nevis. Also den ganzen Tag Sport, kein Problem.
Ja, also was heutzutage alles möglich ist, ist wirklich Wahnsinn. Aber ja, natürlich auch grandiose Gruppenspiele beim Gold Cup, die wahrscheinlich auch nicht alle so sonderlich knapp ausgehen. Aber das wäre es ja erstmal von den Nationalmannschaften. Wir haben ja doch gerade einige Transfers zu besprechen, glaube ich. Wir haben generell einiges zu besprechen aus der Welt der Sommerpause. Unter anderem, er sammelt deine Arminia weiter fleißig Spieler, um den Drittligakader zu vollenden. Was sagt denn da dein Update? Also bei wie vielen Spielern ist denn die Arminia mittlerweile angekommen?
Also Stand jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir quasi 8 Neuzugänge bisher verpflichten können, unter anderem mit wundervollen Namen wie Sam Schreck und Maximilian Großer, das heißt unsere Doppel-6 heißt in der kommenden Drittligasaison Großer Schreck, da freue ich mich jetzt schon drauf und vor allem hoffentlich erzittern die Gegner dann und denen fällt ein großer Schreck in die Knie, Beine und vor allem auch Füße. Das ist auf jeden Fall das Prägende, was wir im Moment bei Arminia hoffen. Ansonsten ist es natürlich sehr, sehr ungewohnt, jeden Tag vom Admin so 2 neue Spieler zugestellt zu bekommen. Das ist auf jeden Fall was, was ich vorher noch nicht so gesehen habe. Unter anderem kommen die dann aus Aue, Waldhof Mannheim, zweite Mannschaft von Borussia Dortmund und sonst viele Zweitvertretungen, Düsseldorf, HSV, Hannover, auch von 1860. Also ich bin gespannt, was da noch kommt. Wir brauchen noch einen Torwart. Wir haben bis jetzt relativ viele Verteidiger und zentrale Mittelfeldspieler. Stürmer haben wir ja noch einen. Fabian Klos bleibt ja bei der Arminia erhalten. Ansonsten gehen recht viele ablösefrei, das ist auch schon klar. Also zu Rostock, zum HSV. Boyan Lasmer hat einen 4-Jahres-Vertrag auf Schalke unterschrieben. Hüsing zurück nach Rostock. Leider auch viele Jugendtalente. Arne Schulz geht zum Beispiel zum Nachbarn nach Paderborn. Und ich fürchte, dass auch Jermaine Konsbruch wechseln wird, weil die beiden ziemlich dicke sind miteinander. Es wird wohl in der kommenden Woche bekannt gegeben, dass Robin Hack für eine Ablöse von 1 Million Euro zu Borussia Mönchengladbach wechselt. So viel zum Thema Qualität im Arminia-Kader bisher. Aber sonst haben wir eben eine ganz lange Reihe von vereinslosen Spielern, die eben Bielefeld auch noch verlassen werden. Von daher muss da diese Woche auf jeden Fall noch nachgesteuert werden, denn am Samstag ist das erste Testspiel und am 4. August ist schon Drittligastart. Also ja, die Rubrik wird weiter spannend bleiben.
Ja, definitiv. Ja, bei Schalke auch vielleicht ein kleines Update. Ron Schallenberg, also Lassmann hast du schon angesprochen, der, glaube ich, ablösefrei ein guter Transfer ist für die Zweitliga und eine Top-Ergänzung für die Offensive. Ja. Gerade mit seiner Schnelligkeit, der ist ja ein Riese, aber gleichzeitig doch ziemlich schnell, das ist unfassbar. Zudem kommt der Kapitän von Paderborn, Ron Schallenberg mit 24 Jahren, wo einige Erstligisten ausgestochen wurden. Paul Seguin kommt von Union Berlin im zentralen Mittelfeld, der auch, also da steht eigentlich schon unsere Doppel-6, die ja eigentlich sogar Erstliga-Qualität hätte. Das ist echt, sind Top-Transfers für wenig Geld. Was noch fehlt, Innenverteidiger, ob Sepp Vandenberg vielleicht nochmal für ein Jahr ausgeliehen wird. Karbownik, ein Pole, steht wohl in Gesprächen und so weiter. Also da ist noch nicht alles gemacht. Einige Transfers sind schon getätigt. Und auch in der Bundesliga passiert ja einiges. Also ich meine, mir fällt jetzt eigentlich als erstes der Name Guerrero ein, oder?
Ja, also Rafael Guerrero zum FC Bayern München. Da kann ich Lena Kassel nur zustimmen. Wenn man ihn als ZM aufstellen wollen würde, dann muss man sich mal vor Augen führen, wer da im zentralen Mittelfeld bei den Bayern im Moment unter Vertrag steht. Das ist wirklich ganz bemerkenswert und auf der linken Seite ist es ja auch nicht so schlecht aufgestellt bei den Bayern, das ist wieder mal so ein Ding, was ich nicht so ganz verstehen kann.
Ja, das stimmt, aber es ist eigentlich am Ende auch ein typischer Bayern-Wechsel, man schwächt direkt die Konkurrenz, man hat einen weiteren Top-Außenverteidiger und ja, bedient sich eben erneut in der eigenen Liga, das ist eben ein typischer Bayern-Wechsel. Ich meine, Konrad Leimer hat ja schon unterschrieben, das stand ja schon frühzeitig fest.
Hernandez wird gehen.
Hernandez wird gehen, der teure Mann, der ja damals für 80 Millionen gewechselt ist. Ja, was gibt's noch? Ich gucke gerade schon fleißig. Ja, Leipzig verpflichtet.
Guardiola, Manchester City. Genau. Könnte der teuerste Verteidiger der Welt werden.
Ein Kunku wechselt für 60 Millionen für Chelsea. Ne?
Ja.
Das ist auch ein Ding, weil mit Leipzig hätte er Champions League gespielt, bei Chelsea spielt er gar nichts.
International. Und das allergrößte Ding, Champions League-Kapitän, Sieger-Kapitän, Ilkay Gündoğan wechselt ablösefrei zum FC Barcelona.
Ja, das ist wirklich also vom Champions League-Sieger zu einem Team, was, wenn auch wieder halbwegs reaktiviert, immer noch so ein bisschen, ja, ein riesengroßes Fragezeichen ist, auch in den nächsten Jahren. Ich gucke gerade nochmal hier, ich habe gerade eine tolle Liste auf mit Spielern. Baumgartner von Hoffenheim auch wechselt zu Leipzig, ist fix. Auch das ist spannend, weil wir das in den vergangenen Wochen nicht angesprochen haben. Alex Krall wechselt zu Union Berlin, fest. Das sind so die großen Namen, glaube ich. Grimaldo wechselt von Benfica Lissabon zu Leverkusen, auch das ist ein Ding. Ja, und Ansgar Knauf.
Wird bei Dortmund gehandelt.
Matcher wird bei Dortmund
gehandelt. Fest bei der Eintracht, ne?
Genau, fest bei der Eintracht. Moritz Jens wechselt von Lorient, letzte Saison bei Schalke ausgeliehen, zu Wolfsburg, auch ein interessanter Wechsel. Ich glaube, das ist so das Größte. Und auch da bleiben wir auf dem Laufenden. Und ich denke, da könnt ihr euch natürlich auch wieder auf eine Sonderfolge dann kurz vor der Saison freuen, in der wir auf die neue Saison eingehen, auf die erste Liga besonders, aber vielleicht dann auch natürlich aus Prinzip wegen unserer Vereine müssen wir dann natürlich zumindest auch einen kurzen Blick in die zweite und dritte Liga werfen, wenn auch natürlich nicht auf die gesamte Liga.
Es tut, also es klingt immer noch unwirklich. Also mir wurde gestern gesagt, ich hätte es ganz gut verkraftet, vor allem, dass wir jetzt gerade gar keine Leute haben. Also was ich vielleicht eben nicht erwähnt habe, ist, dass der gesamte Trainerstab ja auch weg ist und ausgetauscht wurde. Viele Mitarbeiter jetzt gehen mussten. Das ist wirklich ein Rundumschlag, der da jetzt im Hinblick auf Mission Liga 3 bei Arminia Bielefeld passiert. Aber ich glaube, es gibt genug Leute da draußen außerhalb des Arminia Kosmos, die das schade finden und der Arminia schnell wünschen, dass sie wieder hochkommt. Ich glaube, das ist keine Einbildung, oder?
Nö, da gehöre ich ja auch dazu, natürlich. Also dieses Thema Fahrstuhlmannschaft, da will man einfach kein Traditionsteam drin sehen. Das ist wirklich grauenvoll. Ich meine, allein Kaiserslautern, das hat mich schon ein paar Nerven gekostet in den letzten Jahren, weil so ein paar Sympathien habe ich da auch für eigentlich. Das muss es jetzt nicht nochmal mit der Arminia geben, aber hoffentlich geht es da schnell bergauf. Wenn das auch natürlich besonders hart wird, jetzt in ein paar Wochen eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen, die da auch in wenigen Wochen so schlagkräftig und eingespielt ist, dass man in der dritten Liga konkurrenzfähig ist. Also es wird hart. Aber auch da bleibt ihr hier auf dem Laufenden in den nächsten Wochen, das Arminia-Update. Da können wir uns, glaube ich, drauf verlassen. Das wird auch in den nächsten Wochen kommen. Und damit vielleicht nochmal ganz kurz. Wir haben auch hoffentlich dann in diesem Sommer den einen oder anderen Gast parat. Hoffen, dass wir da vielleicht jemanden mal wieder bekommen. Denn auch das hat uns ja in den letzten, gerade in den Sommern dann ausgezeichnet, wenn dann gerade irgendwo doch mal Luft ist, da jemanden einzuladen, ne?
Genau, auf jeden Fall, das ist der Plan. Es ist ja ein bisschen was auf der Agenda. Ich meine, wir haben noch eine Leichtathletik-Weltmeisterschaft, wir haben eine Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Also falls ihr jemanden habt, von dem ihr sagt, okay, die Person möchte ich unbedingt mal bei den beiden Jungs im Podcast hören, im Interview und im Einschätzung von sportlichen Ereignissen oder eben auch, wenn es um Persönliches geht, dann schickt uns gerne Namen per Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, wie auch immer. Da können wir auch gerne vielleicht noch ein Reel zu machen, so als Idee. Und dann seht ihr uns in der kommenden Woche natürlich wieder einen kleinen Highlight-Videos in Social Media. Wir nehmen in der kommenden Woche erst am Dienstagabend auf, voraussichtlich. Das heißt, da wird es wieder eine kleine Verzögerung geben. Generell wird der Sommer dahingehend ein bisschen abenteuerlich, aber das werden wir dementsprechend kommunizieren. Wünschen euch ganz viel Spaß mit dem Start unter anderem der Wimbledon-Qualifikation, der Tour de France, dem Skispringen in Zakopane und viel mehr. Lasst euch vom Transfer wahnsinnig machen. Ich beschäftige mich damit auch nicht so viel. Das ist nur gut für die Nerven. Habt eine schöne Woche.
Bis dann, ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Hier kommt die Reality Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit, die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality Stars. Morgen 20:15 Uhr bei RTL 2.